Kennt ihr Krankheitspingpong? Wem sagt das was, Krankheitspingpong? Okay, also Familienvater. Also nehmen wir an, du bist so mit mehreren Kindern in der Familie. Und also bei uns, wir haben zum Beispiel 4 Kinder. Und 2 sind in der Schule und 1 ist im Kindergarten. Und dann wird eins dieser Kinder krank. Dann geht Krankheitspingpong los. So eine Erkältung oder so, ne? Vom einen zum anderen und zum nächsten. Und wenn es richtig doof läuft, kriegt die Person, die es am Anfang in die Familie geschleppt hat, das nochmal ab. Krankheitspingpong. So, es geht hin und her, okay? Wir haben bei uns in der Familie manchmal Krankheitspingpong. Ich möchte euch heute aber gar nicht etwas über Krankheitspingpong erzählen, sondern über Glaubenspingpong. Glaubenspingpong. Ich glaube nämlich, das, was ich gerade über Krankheitspingpong gesagt habe, dass es so ansteckend ist und hin und her geht und so, das gilt auch für Glauben. Glauben ist ansteckend. Nicht wie eine böse Krankheit, sondern wie was richtig Gutes, glaube ich. Und ich glaube, dass wenn man gemeinsam unterwegs ist, im Glauben, also in seinem Leben mit Gott, Gott, der in alle Lebensbereiche reinkommt, wenn man das nicht alleine macht, sondern gemeinsam, dass das hin und her geht und dass wir uns gegenseitig zurüsten und ermutigen und wir gehen gemeinsam durch Täler durch und auf irgendwelche Bergspitzen und wir haben ganz tolle Momente und auch ganz kritische Momente und es ist so wichtig, dass wir nicht alleine sind dabei, sondern dass es hin und her geht. Glaubenspingpong. Ich habe mal überlegt vor dieser Predigt, ich bin seit über 20 Jahren mit Jesus unterwegs und ich war es zum Glück niemals alleine. Und am Anfang meiner Glaubenszeit, so vor 20 Jahren, da war ich noch ein bisschen jünger als heute, so jugendlich. Und ich war Teil von der Gemeindejugend. Und wir haben Glaubenspingpong gespielt. Hin und her. Und irgendjemand hat was reingebracht und das hat irgendwie andere dann inspiriert. Und dann hat jemand gesagt, hey komm, wir gehen mal in den Gottesdienst von der anderen Gemeinde da und so. Oder hey, ich habe in der Bibel das gelesen oder wollen wir das machen oder so. Und das war einfach eine Gruppe von jungen Leuten und wir haben uns gegenseitig irgendwie im Glauben so gepusht und begleitet. Und es war super. Und es gab einen, der war für mich besonders wichtig. Der hieß Max. Also der heißt immer noch Max, aber wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und Max und ich, wir waren irgendwie ganz besonders eng. Wir haben zusammen im Jugendgottesdienst mitgemacht. Wir waren auf Freizeiten, haben da Gruppen geleitet. Wir haben zusammen einen Hauskreis geleitet, also auch gegründet. So, wir haben gesagt, hey, lass mal einmal in der Woche irgendwie mit anderen jungen Leuten treffen und beten und Bibel lesen und so lauter Dinge, die irgendwie nicht so cool wirken für normale Kids. Aber wir haben gemerkt, das ist mega cool und dient uns voll. Und so Sachen haben wir gemacht und wir waren auch häufig, wenn wir am Wochenende unterwegs waren, dann hat der eine von uns den anderen nach Hause gebracht. Also entweder Max mich oder ich ihn. Und dann standen wir teilweise noch stundenlang entweder bei ihm zu Hause vor der Tür draußen oder bei mir zu Hause vor der Tür draußen und haben gequatscht. Und meistens ging es irgendwie um Glauben, um irgendwelche Gemeindethemen, um irgendwas in der Bibel, irgendwas mit Gott, irgendwas damit. Und wir haben irgendwann gesagt, hey, wir sind sowas wie Glaubenspartner. So, wir haben nie Blutsbruderschaft geschlossen oder so, aber wir waren zusammen unterwegs und haben beide gemerkt, hey, wir sind füreinander irgendwie besonders wichtig. Wir sind im Moment in dieser Gottesdienstreihe, wo das Thema zu zweit ist. Und wo es darum geht, dass wir in der Bibel immer wieder sehen, dass Leute, die mit Jesus unterwegs sind, zu zweit unterwegs sind. Auch Teil von einer größeren Gruppe, hin und wieder auch mal alleine, aber immer wieder auch zu zweit. Und was für ein Wert da drin liegt. Heute ist die 4. Predigt dazu und wir schauen uns, Matthias hat es eben schon gesagt, heute Petrus und Johannes an. Die fand ich, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, an erstaunlich vielen Stellen im Neuen Testament zu zweit unterwegs sind. Also die gehören ja beide zu diesem Kreis der 12 engsten Jünger von Jesus. Also die waren eh viel miteinander unterwegs. Aber immer wieder sieht man sie auch, wie sie zu zweit unterwegs sind. Und ich möchte euch 4 Stellen erzählen, nacherzählen, an einer Stelle auch ein bisschen aus dem Bibeltext vorlesen. 4 Stellen, wo sie zu zweit unterwegs sind. Die erste Stelle, von der haben wir vor 2 Wochen gehört, als Marvin gepredigt hat. Johannes und Petrus sind die beiden, die Jesus losschickt, um das letzte Abendmahl, das letzte Passamahl vorzubereiten. Also Gründonnerstag, bevor Jesus kreuzig wird am Freitag und dann aufersteht am Ostersonntag. Ne, als die Vorbereitung für das, ich sag mal, Donnerstagabendessen, das haben Johannes und Petrus gemacht. Und wir wissen, dass die Jünger nicht immer alles gecheckt haben. Was ganz gut für uns ist, weil wir auch nicht immer alles checken. Die haben nicht alles gecheckt, aber wir wissen auch, dass Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem damals immer wieder schon gesagt hatte, in Jerusalem, da werde ich gefangen genommen, ich werde verhaftet werden, ich werde sterben, man wird mich hinrichten und ich werde auch vom Tod auferstehen. Mindestens dreimal hat er das vorher gesagt. Und wir wissen, dass diese Tage damals, die waren emotional sehr, sehr aufgeladen. Auch wenn die Jünger noch nicht alles verstanden haben und sich vielleicht gefragt haben, was davon meint er metaphorisch und was wörtlich. So Fragen, die wir uns vielleicht auch manchmal stellen. Es war also irgendwie ein bedeutsames Essen, was die beiden vorbereitet haben, eine bedeutsame Feier. Aber das war das erste Mal, wo wir explizit lesen in der Bibel, dass die beiden zu zweit unterwegs sind. Das steht in Lukas 22. Vielleicht habt ihr die Predigt von Laura die Woche davor gehört und habt gehört, dass Jesus seine Jünger schon mindestens zweimal zu zweit ausgesandt hat. Das zu tun, was auch Jesus tut. Also zu zweit umherzuziehen, das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen, böse Geister wegzuschicken, rauszuwerfen aus Leuten, aus deren Leben. Solche Dinge. Das, was Jesus macht, sollten auch seine Jünger machen. Sie sollten zu zweit dahin gehen. Und wir wissen leider nicht, in welchen Zweierteams sie unterwegs waren. Aber so häufig, wie jetzt Petrus und Johannes zu zweit auftauchen im weiteren Verlauf, was ich euch gleich zeige, finde ich es nicht abwegig zu spekulieren, dass die vielleicht auch schon zu zweit unterwegs waren. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Das erste Mal, wo wir es genau wissen, ist diese Vorbereitung für dieses Donnerstagabendessen. Dann die zweite Stelle, wo sie zu zweit unterwegs sind, ist wenige Tage danach, nämlich am Sonntag. Donnerstag Vorbereitung für das Abendessen. Am Sonntag, Jesus ist mittlerweile gestorben und am Ostermorgen, da sind Frauen am Grab von Jesus und stellen fest, dieses Grab ist leer. Und das erzählen sie den anderen Jüngern. Und da lesen wir dann, wie die beiden sich auf den Weg machen zum Kreuz. Nicht zum Kreuz, zum Grab. Sie, das sind die Frauen, ich lese mal vor aus Johannes 20, 2-4. Sie rannten zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Das ist eine Umschreibung für Johannes. Zu den beiden rannten sie. Denen berichteten sie, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also die Frauen sagen da jetzt nicht, wie Jesus ist auferstanden, sondern das Grab ist leer und wir sind irgendwie ganz verwirrt und was ist los? Ich lese weiter. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los. Ich unterbreche kurz das Vorlesen. Sie rannten zusammen los. Und jetzt, was denkt ihr, wer war schneller? Vielleicht wissen es einige, weil sie den Text kennen. Die sind nicht gleich schnell. Einer ist schneller. Johannes. Da wusste es jemand. Johannes, genau. Also sie rennen beide los. Es ist wie so ein Wettrennen. Sie wollen möglichst schnell da sein. Die beiden rannten zusammen los. Aber der andere Jünger überholte Petrus. Das ist ein Wettrennen, was wir reingenommen werden. Ja, Petrus scheint die Nase vorne gehabt zu haben, aber Johannes überholt ihn. Aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster dort. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht in die Grabkammer. Und dann kommt Petrus und Petrus geht in die Grabkammer. Und so kommen sie dieser Auferstehungsbotschaft gemeinsam auf die Spur. Also da sind sie zusammen unterwegs. Bevor wir zur nächsten Stelle kommen, jetzt wissen wir, wer schneller ist. Johannes, der ist der bessere Läufer gewesen. Und ich würde am liebsten mit euch jetzt alle Stellen über Petrus und Johannes lesen. Aber das dauert zu lange und mir wird manchmal gesagt, dass es nicht schlecht ist, wenn ich einen Tick kürzer predige. Und das versuche ich jetzt heute. Deswegen müsst ihr einfach zu Hause das nachholen. Oder vielleicht habt ihr auch schon ganz viel im Neuen Testament gelesen oder beschäftigt euch mit der TV-Serie The Chosen, die im Moment auch in unseren Predigten ganz häufig irgendwie angesprochen wird. Wenn ihr die ganzen Texte lest, werdet ihr merken, Petrus und Johannes sind echt unterschiedliche Typen. So von ihrer Persönlichkeit her und von dem, was sie tun. Petrus, der ist eher so der Lautsprecher. Ich habe das Wort Großmaul vermeiden wollen. Also der hat Selbstbewusstsein, der trägt sein Herz auf der Zunge, der sagt frei raus, was er denkt. Der hat ein großes Selbstbewusstsein, der hat große Ansprüche an sich selbst und scheitert dann immer manchmal auch wieder da so ein bisschen dran. Der ist impulsiv, macht manchmal vielleicht auch Dinge, bevor er richtig nachdenkt. So ein Ich-geh-voran-Typ. Und zudem sagt Jesus, hey, du bist ganz entscheidend für die Kirche, die ich gründen will, für die Gemeinde. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde gründen will. So, das ist Petrus, so ein Typ. Und dann Johannes, der ist ganz anders. Der taucht gar nicht so viel auf. Und gleich bei der nächsten Stelle, da werden wir merken, die sind zusammen unterwegs, aber wenn es ums Sprechen geht, meistens ist es dann Petrus, der irgendwie die Rede hält und schwingt. Johannes, der wirkt feinfühliger, vielleicht nachdenklicher. Der hat eine ganz schöne Tiefe und hat eine ganz, ganz tiefe Beziehung zu Jesus. Die hat Petrus auch, keine Frage. Aber bei Johannes, da hat das eine Feinfühligkeit und eine Tiefe. Der ist ein ganz anderer Typ. Es steht so nicht in der Bibel und damals gab es die Begriffe auch noch nicht, aber Petrus ist eher so ein Extrovertierter und Johannes ist, glaube ich, eher so ein Introvertierter. Petrus eher laut, Johannes eher ruhig. Und wir haben vor 3 Wochen, als Laura gepredigt hat und so ein bisschen, als sie darüber nachgedacht hat und spekuliert hat, wie hat Jesus wohl die Teams zusammengestellt, hatte sie schon diesen Gedanken, dass sie gesagt hat, naja, wahrscheinlich wird Jesus ziemlich ungleiche Paare zusammengestellt haben. Und zumindest hier stimmt das. Petrus und Johannes sind ein wirklich ungleiches Paar. Und wenn du mit jemand anders unterwegs bist im Glauben, dann muss diese Person nicht genauso sein wie du. Vielleicht ist es das Beste, was dir passieren kann, dass es ein ganz anderer Typ ist. Eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur. Ganz andere Intuition und Reflexe und so Verhaltensweisen hat. Bei den beiden war es jedenfalls so. Also sie haben diesen Donnerstagabend vorbereitet zusammen. Sie sind gemeinsam der Auferstehungsbotschaft auf die Spur gekommen mit einem Wettrennen. Wir wissen, Johannes war schneller. Und dann, wenn ihr ein bisschen die Bibelgeschichte kennt, Jesus fährt in den Himmel auf und Jesus sagt, hey, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, sondern ich schicke euch den Heiligen Geist. Und dann kommt der Heilige Geist an Pfingsten. In wenigen Wochen, 2 Wochen feiern wir Pfingsten, diese Geschichte. Und das steht in Apostelgeschichte 2. Und im nächsten Kapitel steht dann folgende Begebenheit, wo Petrus und Johannes gemeinsam unterwegs sind. Ich lese mal vor aus Apostelgeschichte 3. Eines Tages gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Also Petrus und Johannes kommen dorthin, dort sitzt ein Mann, der sitzt dort jeden Tag, der verdient seinen Lebensunterhalt durch Betteln, weil er gelähmt ist. Der Mann sah Petrus und Johannes, die gerade in den Tempel gehen wollten, und er bat sie um eine Gabe, um etwas Geld. Petrus und Johannes schauten zu ihm hin und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte blickte zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Der geheilte Mann wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Das ganze Volk lief zusammen, staunend umringte es das Volk, Petrus und Johannes und den Geheilten in der Salomo-Halle. Und dann geht's weiter. Dieses Ereignis, das stellt die Frage, hey, was ist hier passiert? Und einer von beiden, Petrus oder Johannes, hält eine Stegreifrede, so eine Spontanpredigt. Was denkt ihr, wer war's? Richtig, Petrus. Das ist eine Geschichte, die wir von den beiden hören. Sie sind zusammen unterwegs und Petrus ist der Typ, der bei diesem Gelähmten sagt, hey, du Portemonnaie habe ich vergessen oder ich bin einfach arm, ich habe kein Geld, kann ich dir nicht geben, aber ich weiß von Jesus, das ist das, was wir seit Jahren machen, dass im Namen von Jesus Heilung ist und dass Jesus deine Not wenden kann. Und das geben wir dir jetzt. Und er macht das auf eine Art und Weise, die finde ich ziemlich offensiv. Also wenn ich ein Seminar zum Thema Gebet für Heilung geben würde, ich würde nicht sagen, Schritt 1, sag der Person, sieh mich an. Schritt 2, sag ihr, nee, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir in Jesu Namen, sei geheilt. Und Schritt 3, dann zieh ihn gleich mal hoch. So. Würde ich so nicht unterrichten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Johannes so vorgegangen wäre. Ich vermute nicht. Aber Petrus hat es so gemacht und, hey, irgendwie der Erfolg gibt recht, in Jesu Namen, der ist geheilt. Übrigens ganz wichtig, später in dieser Predigt geht es dann darum, wie konnte das passieren? Und Petrus betont da und sagt, hey, das ist nicht aus unserer eigenen Kraft oder Frömmigkeit passiert. Nicht, weil wir besonders sind. Auch nicht, weil ich so ein extrovertierter Draufgänger-Typ bin oder so, sondern das ist allein im Namen von Jesus passiert. Jesus hat die Macht, Kranke zu heilen und die Not zu wenden. Nicht wir. Wir sind nur die Überbringer. Wir sind die Postboten, die Paketboten oder so. Das steht da nicht mehr so wörtlich, aber ich verstehe den Punkt. So, also das ist passiert. Das haben die beiden erlebt. Dieses Wunder mit dem Gelähmten. Ganz viele Menschen werden aufmerksam darauf. Und auch die religiöse Elite. Und was dann passiert ist, die werden gefangen genommen. Die werden festgenommen. Und die verbringen die Nacht zusammen in dem Gefängnis. Boah, was für eine Achterbahnfahrt, oder? Die eigentlich wollten die nur losgehen, um zusammen im Tempel zu beten. Und dann ist da halt jetzt nun mal dieser Gelähmte und dann passiert es irgendwie und dann passiert das Beste, was passieren kann, eine Heilung, ey, wunderbar. Und die Menschen werden aufmerksam, die können über Jesus reden und predigen. Wow, ey, yeah! Und dann werden sie gefangen genommen und verbringen erstmal eine Nacht im Gefängnis. Und dann werden sie vor den Rat gestellt. Das war so von der religiösen Elite das oberste Gremium. Und die sagen, hey, ihr dürft nicht im Namen von Jesus predigen. Und drohen ihn wirklich. Drohen ihn mit Schlägen, drohen ihn mit Gefängnis. Und lassen sie dann wieder gehen. Einige Kapitel später werden sie übrigens auch ausgepeitscht dafür, dass sie Jesus verkündigen. Denn sie hören nicht auf den religiösen Rat, sondern sagen ganz mutig, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir machen das, wozu Gott uns hierher gesteckt hat und nicht das, was ihr sagt, was wir machen sollen. So sind sie gemeinsam unterwegs. Und ich denke mir bei dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt zum Teil nacherzählt habe, hey, wie gut, dass sie nicht alleine da waren. Also wie gut, dass da kein Johannes alleine war, aber auch wie gut, dass da kein Petrus alleine war. Wie gut, dass sie einander hatten. Gemeinsam sind sie diesen Weg gegangen. Durch über Höhen und auch in die Tiefen hinein. Und dann gibt es noch eine vierte Geschichte. Gründonnerstag, Ostersonntag, eine Weile nach Pfingsten und jetzt nochmal eine Weile später. In Apostelgeschichte 8 lesen wir dazu, wie sie wieder zu zweit unterwegs sind. Was passiert in der Zwischenzeit ist, die haben halt nicht aufgehört, von Jesus zu erzählen. Und es brach so richtig Verfolgung aus. Und bis auf die Apostel, also bis auf diesen engsten Kreis der Jünger Jesu damals, bis auf die fliehen ganz viele. Und gehen aus Jerusalem weg in die ganzen Gegenden drumherum. Und was machen sie da? Na, sie reden von Jesus. Und sie tun Zeichen und Wunder. Sie heilen Leute im Namen von Jesus. Und das greift um sich wie so eine Welle. Und dann ist es so, dass diese Botschaft von Jesus, dieser christliche Glaube, auch in ein Gebiet kommt, das heißt Samarien. Und als in Jerusalem das gehört wird, dass da in Samarien jetzt auch Leute an Jesus glauben, da entscheiden sie, zwei Leute dahin zu schicken. Und ihr wisst, welche zwei Leute das sind. Petrus und Johannes. Ich lese mal vor. Apostelgeschichte 8, ab Vers 14. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien, die das Wort Gottes angenommen hatten, Da schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Der war nämlich noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Also was passiert hier? Sie gehen dorthin, da sind Leute, die glauben schon an Jesus, aber die haben irgendwie noch nicht das ganze Paket kennengelernt. So, das Ding mit dem Heiligen Geist fehlt noch und dann sagen sie, hey, kein Problem, haben wir mitgebracht, machen wir. Und dann, ich überspringe mal eine ganz spannende Passage, die ihr gerne zu Hause nachlesen könnt. Und dann nach einer Weile kehren sie wieder zurück. Und das wird so formuliert. Vers 25. Petrus und Johannes legten weiter Zeugnis ab für den Herrn und sagten den Menschen sein Wort. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie die gute Nachricht in vielen Dörfern Samariens. Was machen sie? Sie machen das, was sie als Jünger schon ganz am Anfang von Jesus gelernt hatten, als sie zu zweit ausgesandt wurden. Ob das jetzt die zwei zusammen waren oder andere. Sie sind unterwegs und sie können gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Sie können gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Ihr Lieben, ich kann anders. Ich kann so vieles anders. Ich könnte, also wenn es den Tempel noch gäbe, ich könnte in diesen Tempel gehen und da wäre ein Bettler, der Geld möchte und ich würde beschämt zur Seite gucken und schnell vorbeigehen. Wenn ich alleine wäre, ich würde solche Chancen verpassen. Ich könnte darauf verzichten, eine große Volksmenge irgendwie da macht das ziemlich offensiv, der Petrus, ganz offensiv über Jesus zu reden. Ich könnte, wenn ich irgendwo hingeschickt werde, den Rückweg gehen, ohne in diesen ganzen Dörfern von Jesus zu erzählen. Aber sie können nicht anders. Und ich glaube, einer der Gründe ist, der ihnen dabei hilft, das so zu machen, dass sie nicht allein unterwegs waren. Wir lesen auch Beispiele von Leuten, die das alleine machen. Aber wenn es dir so geht wie mir, dass du denkst, oh, ich habe eine Idee davon, wozu Gott mich irgendwo hinschickt. Aber ich traue mich manchmal nicht. Guck, ob du jemanden an deine Seite kriegst. Schau, ob du zu zweit unterwegs sein kannst. Und wieder, diese Person sollte vielleicht keine Kopie von dir sein, mit denselben Stärken und selben Schwächen. Es liegt ein Riesenschatz daran, gemeinsam im Leben unterwegs zu sein und auch im Glaubensleben unterwegs zu sein mit einer Person, die anders ist. Petrus und Johannes, die haben Glaubens-Ping-Pong gespielt. Und wir sind eingeladen, auch Glaubens-Ping-Pong zu spielen. Es muss nicht zu zweit sein, es können mehrere sein, aber es ist ein Riesenschatz, jemand an seiner Seite zu haben, mit dem man zusammen Glaubens-Ping-Pong spielt.